Ja, das Vortragsredner lautet auf die rettende Macht Jehovas Vertrauen. Und der Bruder Andreas Meiering aus der Versammlung Langwitz Süd hat sich auf Ausführungen zu diesem Thema vorbereitet.
Mögt ihr Geschichten? Ja oder nein? Mögt ihr Geschichten? Ja, ne? Ja? Geht. Also das hilft uns so ein bisschen, das Ziel zu erreichen, was wir so die nächste halbe Stunde verfolgen. Und zwar ist ja vieles Theorie. Wir sitzen jetzt, hören uns hier einen Vortrag an und dann werden wir das Wachtumsstudium, also das Bibelstudium anhand des Wachtums besprechen und dann redet man noch drüber und man macht sich Gedanken. Alles Theorie. Unser Glaube und unser Vertrauen in Jehova darf nicht nur Theorie sein. Wenn wir da bislang mit durchgekommen sind, dann können wir von Glück reden. Aber wir werden gleich noch einen Satz hören, der uns zu denken geben wird. Also zunächst mal die Geschichte, der Seiltänzer und die Zuschauer. In einer Großstadt führte ein Seiltänzer seine Kunst in großer Höhe vor. Als besondere Attraktion schob er einen Schubkarren über das Drahtseil auf die andere Seite. Als er damit sicher die andere Seite erreicht hatte, fragte er die Zuschauer, ob sie glaubten, dass er den Schubkarren denn auch wieder zurückschieben könne. Alle klatschten frenetisch Beifall. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, dass sie überzeugt waren, dass er es tun könne. Da fragt er noch einmal, ihr alle stimmt also überein, dass ich den Schubkarren zurückschieben kann. Aber natürlich, schrien alle und klatschten wieder Beifall. Nun gut, sagte der Akrobat, ich will euren Glauben prüfen. Wer von euch will hier heraufkommen und sich in den Schubkarren setzen, während ich ihn auf die andere Seite hinüberschiebe? Niemand wollte es. Niemand wollte so hautnah mit hineingezogen werden. Sie waren alle zufrieden damit, nur einfache Zuschauer zu bleiben. Das reicht nicht. Wenn ich sage, ich glaube wirklich, dass Jehova mir hilft, dass er mich an die andere Seite bringt, wenn ich das wirklich glaube, dann müsste ich mich, symbolisch, dann müsste ich mich in die Schubkarre setzen, um es zu beweisen. Sonst bin ich nur ein Schwätzer. Das ist im Grunde genommen das, was den wahren Christen von einem Namenschristen oder einem, der nur sagt, ich bin ein Christ, ausmacht. Ne? Das ist der große Unterschied. Wir müssen unseren Glauben unter Beweis stellen. Im Predigtdienst, unter Verfolgung. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Um jetzt das Vertrauen zu stärken, geht es eigentlich darum, dass wir unser Verhältnis zu Jehova heute stärken. Und uns ist allen klar, ne? Die Realität ist die, wir leben in einer unruhigen Welt, damit müssen wir alle klarkommen. Es gibt internationale Probleme, die uns alle betreffen. Und sie bedrohen bereits die Existenz der ganzen Menschheit. Das ist also schon ziemlich hart. Nach wie vor gibt es Krieg, Umweltverschmutzung, Verbrechen und Gewalt. Persönliche Probleme und Belastungen wirken sich auf uns negativ aus und auch auf unsere Gedanken und die Gefühle. Einige leiden emotional unter den Folgen traumatischer Erlebnisse der Vergangenheit. Viele kämpfen mit Problemen, verursacht durch Krankheit, Gebrechlichkeit, Alter, Geldknappheit, Arbeitslosigkeit und so weiter. Jetzt kommt etwas Interessantes. Wenn man jetzt sich zurückerinnert, als man in die Wahrheit kam oder so, da hatte man gedacht, also ja, wenn man ein Zeuge Jehovas wird, ein Anbeter Gottes, dann hat man folgende Probleme nicht mehr. Die Folgen dieser ganzen Katastrophen sind Verlust des Herzensfriedens und der Freude oder sogar Angst und Depressionen. Solche Leiden sind übliche Erfahrung der ganzen Bruderschaft in der Welt. 1. Petrus 5, Vers 9. Also wir leiden auch, obwohl wir Jehova anbeten. Und wenn wir jetzt sagen, auf die rettende Macht Jehovas vertrauen, ja, wieso habe ich dann überhaupt Probleme? Ne? Also gut, ich vertraue auf Jehova, aber ich habe trotzdem Probleme. Das ist die Realität. Wie hilft er mir denn dann? Ist ja die Frage, oder? Ist ja realistisch. Also worin besteht jetzt die Hilfe von Jehovas Seite aus für mich? wenn ich meinerseits auf die rettende Macht Jehovas vertraue? Das ist eine ganz einfache Frage. Wir wollen zunächst noch ein bisschen was entwickeln, und zwar eine Schau in die Vergangenheit, um so ein bisschen zu zeigen, welche Macht Jehova hat und wie wir sie nutzen können. Da gab es ja dieses phänomenale Beispiel des Noah damals. Warum ist das für uns von Interesse? Jesus hat gesagt, dass die Zeiten, die wir heute haben, so sein würden wie die Tage Noahs. Also wir können uns darauf einstellen, es wird hart werden. Noah hat es nicht leicht gehabt. Wir werden es auch nicht leicht haben. Die Menschen sind so gesetzlos geworden wie damals. Und wir wollen mal sehen, dass wir durch die herannahende große Drangsal auch unser Vertrauen ein wenig stärken in die rettende Macht Jehovas. Sie wird nämlich, und das lese ich jetzt mal vor, sagt der Sklave so, die schnell herannahende große Drangsal wird unser Vertrauen in die rettende Macht Jehovas auf die Probe stellen. Setze ich mich jetzt rein in die Schubkarre oder nicht, ne? Ist die Frage. Denn dann wird große Drangsal sein, wie es seit Anfang der Welt bis jetzt keine gegeben hat, nein, noch wieder geben wird. Also wenn man sich zurückerinnert, was gab es alles für Drangsal? Erstes Jahrhundert, ne? Und so weiter. War schlimm, ne? In den Tagen Noahs wurde die Erde mit Gewalttat erfüllt. Und es steht ja geschrieben, 1. Mose 6, Vers 5, da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. Was für ein Umfeld für Noah und seine Familie. Und die Erde wurde verderbt vor den Augen des wahren Gottes und die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt. So sah Gott die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf der Erde verderbt. Ja, wie war das damals? Was war das Ergebnis? Gott brachte schließlich ein Strafgericht über jene böse Welt, indem er sie auslöschte. Wenn also unsere Tage so sein würden wie die Tage Noahs, dann würde das Ergebnis das gleiche sein. Gott würde wieder eingreifen. Das wissen wir. Und deswegen sind wir gefragt, unser Vertrauen ganz eindeutig zu stärken. Lesen wir bitte mal eine Bibelstelle zunächst. Matthäus 6, Vers 33, uns sehr bekannt. Das ist nett, dass ihr trotzdem mit aufschlagt. Kennt sie sicherlich alle. Aber ist doch ermunternd. Hier wird ein Versprechen abgegeben mit einer Voraussetzung. Und wir wollen gleich ganz deutliche Worte finden hier für diesen Text, der uns sehr ermuntern wird. So fahrt denn fort, zuerst das Königreich und seine, also Gottes Gerechtigkeit zu suchen und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Wir haben gerade die Behauptung oder die Frage aufgeworfen, ja, wie hilft Jehova uns denn nun, obwohl wir Probleme haben? Sie sind ja nicht weg. Ich lese den Text nochmal vor. So fahrt denn fort, zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit zu suchen und alle diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Nicht vielleicht. Eine ganz wichtige Sache. Jetzt müssen wir das Vertrauen hineinsetzen und sicherlich, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat diesen Text in seinem Leben erfahren, umgesetzt in die Praxis? Wir mal aufzeigen, ne? Ob das Arbeitssuche war, ob das Hilfe war, irgendwelche emotionale Art oder irgendwas. Wir haben die Hilfe von Jehova bekommen. Die Probleme sind ja nicht ganz weg. Wir bleiben unvollkommen. Wir haben die Adamitis immer noch. Das bleibt ja noch. Aber wir werden von Jehova sehr gesegnet und geschützt. Und noch etwas Deutliches wird hier klar. Jehova muss es einhalten, was hier steht. Er hat es versprochen. Wenn wir unseren Teil tun, wenn wir den ersten Teil erfüllen, zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit suchen, dann muss er es einhalten. Er hat es versprochen. Also jeder, der jetzt auf dieser Linie ist, der müsste sagen können, ja, Gott hat sein Versprechen gehalten. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Das ist eine Realität. Auf die rettende Macht Jehovas vertrauen. Er ist für uns da. Er ist uns sehr nah und ist eine wichtige Sache. Und dann beruhigt uns auch etwas, der Vers 34, das heißt, man kriegt auch emotional noch etwas dafür mit. Vers 34, macht euch also, weil das so ist, macht euch also niemals Sorgen um den nächsten Tag. Denn der nächste Tag hat ja seine eigenen Sorgen. Jeder Tag hat an seinem eigenen Übel genug. Das ist die Realität. Das heißt, wir kriegen doppelt etwas Positives von Jehova ab. Einmal, dass er uns hilft und dass man emotional sich besser fühlt. Wenn man also sagt, ich sage ganz einfach, ich sage, was kriege ich morgen zu essen und zu trinken? Ich habe keine Ahnung. So, Sorgen. Fühle ich mich nicht so gut. Oder sage ich, ich vertraue darauf, ich weiß, Jehova wird auch morgen für mich sorgen. So ein ganz anderes Gefühl, oder? Ganz anderes Lebensgefühl, das bekommt man dann auch mit. Durch das Vertrauen, was man in Jehova setzt, wenn er Versprechen abgibt. Ganz automatisch. Also die Rettung, die rettende Macht Jehovas ist einfach da. Sie ist für uns da. Ja, wir haben gesagt, alle Menschen benötigen auch die rettende Macht Jehovas, also nicht nur wir, sondern auch denen, denen wir versuchen zu helfen und allen anderen Menschen eigentlich, die es vielleicht gar nicht wissen wollen. Eigentlich benötigen sie es alle. Und wie war das bei Noah und seinen Zeitgenossen? Ich komme nochmal zurück. Hat Noah nur seine Arche gebaut und sich damit beschäftigt, 40, 50 Jahre lang? Oder hat er auch nach außen geblickt? Ja, er hat auch den Leuten gepredigt. Ein Prediger der Gerechtigkeit und hat versucht, den Leuten zu helfen. Kann man sich hineinversetzen in die Menschen? Denen ging es vielleicht gar nicht schlecht. Umweltverschmutzung? Was ist denn das? Industrialisierung? Nee, noch nie gehört. Und so weiter. Viele Probleme hatten die damals gar nicht. Und das, was sie gegessen haben, das hat wirklich noch geschmeckt wahrscheinlich. Und so weiter. Und dann kam Noah und sagt, Jehova wird diese Welt, wo ihr euch so toll fühlt, so wohl fühlt, die wird er vernichten. Ha, 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 ne? Ha, ha. Die haben ihm überhaupt nicht geglaubt. Überhaupt nicht. Gegenteil. Die haben ihn ausgelacht. Die Gewalt hatten ihm immer mehr zu. Sie waren abgestumpft. Das Leid der anderen war ihnen egal. Wir machen unser Ding weiter. Und Noah hat auch weitergemacht. Er hat die Arche gebaut. Und wir müssen zugeben, es ist für die Leute damals nicht leicht gewesen, das anzunehmen, oder? Das zu glauben. Machen wir das mal plastisch. Jetzt steht irgendein Bruder hier in der Versammlung auf und sagt, Jehova wird bald eingreifen. Ich meine, soweit gehen wir ja mit. Und jetzt geht er raus, sucht sich Holz und baut eine Arche hier, so, auf dem Parkplatz. Fängt er an. Ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, für was würden wir den halten? Der hat sie doch nicht alle, ne? Ja, ich habe die Stimme Gottes gehört, ich habe den Auftrag gekriegt, ich soll einen Holzkasten bauen. Ganz ehrlich, ist das einfach nachzuvollziehen so? Nicht wirklich, oder? Haben Sie denn genug Beweise bekommen, dass Sie reagieren können, dass Sie auf die rettende Macht Jehovas oder auf die Macht Jehovas reagieren? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt war die Arche fertig. 7 Tage, bevor der Regen einsetzte, die Sintflut, kamen sämtliche Tiergruppen zur Arche gelaufen. Und jetzt eine ganz einfache Frage. Hat Noah die Tiere eingesammelt so? Ist er hinter jedes Tier hergerannt so? Musste die einsammeln? Bei den Vögeln wäre es schwierig gewesen. Bei den Wildtieren wäre es ganz schwierig gewesen. Ne? So. Und alles in Gruppen zusammen noch. Unmöglich. Jehova hat sie dort hineingeführt. In die Arche. Insekten, Kleintiere, alles egal. Wildtiere, Vögel, egal. So, und wenn man jetzt in der Nähe gewohnt hat, da, in der Nähe von der Arche, und sieht auf mal durch sein Dorf irgendwelche Tiere in Gruppen vorbeilaufen und Noah hat das gepredigt, was müsste einem dann aufgehen? Der hatte recht, jetzt muss ich zur Arche. Was haben sie gemacht? Gar nichts haben sie gemacht. Die haben gelacht, ne? Weil sie gedacht, ach, vielleicht, Spekulation, ach, hat Noah noch ein paar Tierchen abgerichtet, so, will er uns hier schocken, ein bisschen, so, will er seinen Worten Nachdruck verleihen oder so. Weiß man nicht. Also ich persönlich wäre wahrscheinlich zur Arche gelaufen, du auch, ne? Also dann ist doch Schluss, oder? Wenn sowas passiert. Eine Arche hat er gebaut, 40, 50 Jahre, mein lieber Mann, da muss doch was dran sein. Die Tiere laufen daher, mein lieber Mann, ne? So. Und der ist eigentlich ein rechtschaffender Mann, der ist vertrauenswürdig. Das reicht aus. Und was machen wir? Wir gehen auch zu den Menschen hin. Manche fragen, wie können sie das bloß aushalten, ne? Die Leute werden doch auf sie nicht immer so toll reagieren. Dann sagen wir, ja, wir beten vorher, bevor wir in den Predigtdienst gehen. Wir machen uns abhängig von der Kraft Gottes. Sonst könnten wir das auch nicht. Jetzt müsst ihr es Klick machen. Oder prüfen Sie doch mal, was in der Bibel steht. Absolut eindeutig. Vergleichen Sie das mal mit den Zeichen der Zeit. Müssten Sie einsehen. So weiter. Für uns ist das so klar eigentlich, ne? Ja, auf die rettende Macht Jehovas vertrauen. Wir machen das und das ist auch ganz gut. Aber viele machen es nicht und deswegen schätzen wir das auch als ein Vorrecht ein, dass wir zu diesem Status gekommen sind, dass wir so weit gekommen sind, dass Jehova uns, wie wir auch im Lied gesungen haben, uns liebevoll gezogen hat. Das ist unverdient. Verdienen wir eigentlich nicht, hat Jehova gemacht, hat etwas Gutes in uns gesehen und wir unsererseits sollten auf Jehova vertrauen als liebevollen Vater. Das ist das Mindeste, was wir zurückgeben können. Jehova versichert uns nämlich, dass diejenigen, die ihn glaubens- und vertrauensvoll anrufen, gerettet werden. Auch hier gibt es kein Vielleicht. Das lesen wir mal nach. Apostelgeschichte 2, 21. Kein Vielleicht. Und jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden. Kein Vielleicht. Natürlich steht der Text nicht für sich. Wir haben Hintergrund, dass man sagt, Jehova gehorchen, ne? Man sagt, ihn anrufen in der richtigen Anbetungsform und so weiter. Das gehört alles dazu. Das steht natürlich nicht für sich, dass jemand, der überhaupt nicht an Jehova glaubt, ach, dann rufe ich mal Jehova an, ne? Das reicht natürlich nicht aus. Also der Hintergrund ist, man ist sein Anbeter, man vertraut ihm, man hält seine Gebote, man ruft im Glauben seinen Namen an und wird gerettet. Das ist die Zusage. Dürfen wir darauf vertrauen? Kein Vielleicht. Und wie war das bei Noah? Ach, jetzt sind wir schon wieder bei Noah. Wer hat die Tür zugemacht? Wer war das nochmal? Semham oder Japhet? Nein, keiner von denen. Das war Jehova selber. Jehova hat die Tür zu seiner Zeit zugemacht und dann war die Rettungsvorkehrung abgeschlossen. Alle, die dann da drin waren, wurden gerettet und alle, die nicht zu dieser Zeit drin waren, mussten sterben. Und jetzt mag jemand denken, ist das grausam, ne? Oder? Ja, muss man ehrlich sein, natürlich ist das grausam. Aber die Vorgeschichte muss man bitte schön berücksichtigen. Die Vorgeschichte ist, sie wollten nicht so gerettet werden, wie Jehova es vorgesehen hat. Das wollten sie nicht. Wenn wir das auf uns beziehen, Jehova hat Vorkehrungen getroffen, die Menschen zu retten. Sie müssen so darauf reagieren, wie Jehova es vorsieht. Bibelstudium, studieren, nachsinnen, ungetaufter Verkündiger, Taufe und weitermachen. Als Anbeter. Das hat Jehova so vorgesehen. Versammlungsbesuch. Das ist die Vorkehrung Jehovas. Wir können das natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber das ist die Arche, ne? Die Vorkehrung, wie wir gerettet werden sollen. Und wenn wir die nutzen, müssten wir eigentlich gerettet werden. Mit der richtigen Gesinnung, mit den richtigen Beweggründen. Das ist eine schöne Sache. Also schön beruhigend auch, wir brauchen keine Arche mehr bauen. Aber die Vorkehrung, die sozusagen für die Arche steht, wenn wir so wollen, ist natürlich auch das Opfer Jesu. Das haben wir auch im Lied besungen. Wir lesen mal einen Bibeltext, der interessant ist. Johannes 3, 36, der in dieser Verbindung sehr, sehr, sehr interessant ist. Weil wir haben hier, wenn wir so wollen, auch eine schöne Parallele zur Arche und zur Vorkehrung, zur Rettungsvorkehrung. Also die Rettungsvorkehrung ist hier ganz klar Jesus Christus, die vorgesehen ist. An ihm kommt keiner vorbei, keiner, der denkt, er könnte ohne Jesus gerettet werden. Oder jeder, der denkt, er könnte ohne Jesus gerettet werden, irrt sich. Deswegen predigen wir auch Muslimen und so weiter und anderen religiösen Gruppen. Wir müssen es tun. Das ist die Rettungsvorkehrung. Wir lesen mal. Johannes 3, 36, wer Glauben an den Sohn ausübt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ist das grausam? Das Endergebnis ist das gleiche. Wenn man sich vorstellt, dass der Einsatz Gottes zu dieser Vorkehrung riesengroß war, die Gefühle, die Emotionen, die Liebe, dann versteht man, warum es jemand dann nicht verdient. Das einfach in den Raum zu stellen, ja, dann wird jemand sterben, das mag grausam klingen, aber wir wollen Jehova dadurch loben und preisen, denn er hat das Wertvollste gegeben, was er überhaupt hatte, um diese Vorkehrung zu schaffen, seinen eigenen Sohn. Und wenn jemand Kinder hat und muss sich entscheiden, sagen, gib deinen Sohn her, gib ihn her, für Menschen, die es nicht verdienen, und schlachte ihn. Wer das mit Füßen tritt, verdient es nicht, gerettet zu werden. Das ist so. Wenn jemand bereit ist, das Wertvollste mit Emotionen zu geben, die man sich nicht vorstellen kann, und jemand tritt das mit Füßen, will ich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Der wird sterben müssen. Und das ist gerecht. Denn mehr kann man nicht geben. Geht nicht. Wir lesen mal eine Bibelstelle. Ach so, Entschuldigung, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen hier bei dem Text. Habt ihr noch aufgeschlagen? Hier steht nicht, wer Glauben an den Sohn ausübt, wird ewiges Leben bekommen, sondern er hat es schon. Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn wir also diesem Weg weiter folgen, dann werden wir nicht sterben müssen. Das sagt ja auch die Offenbarung. Große Volksmenge wird überleben. Das ist ein Beweistext dafür, nebenbei bemerkt. Gut, wir schlagen mal kurz Römer 8 auf, um diesen Gedanken richtig festzumachen, weil der ist sehr wichtig, auch um diese rettende Macht Jehovas zu sehen und seine Liebe darin zu sehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Vers 32. Und dieser Text ist auch logisch. Der ist auch logisch und gibt uns sehr, sehr viel Kraft für den Glauben. Dort heißt es, er, Jehova, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch gütigerweise alles andere geben? Will heißen, Beispiel, sein Vater, der hat einen 18-jährigen Sohn beispielsweise, und der schenkt ihm das teuerste Auto, schenkt er ihm, das teuerste Auto, was es gibt, schenkt er ihm einfach. Und jetzt bittet er, der Sohn, bittet ihn, Papi, das Auto ist toll, aber so am Lenkrad, da würde ich gerne noch ein bisschen Leder drum haben. Glaubt ihr, das wird er ihm nicht geben? Na Quatsch, ne? Also wenn Gott schon das Wertvollste gegeben hat, bereit war, alles zu geben, was er hatte, wie sollte er mit ihm, mit Jesus, nicht auch gütigerweise alles andere geben, was nicht so groß sein kann? Es kann nicht so wertvoll sein. Das ist eine gewisse Logik, ne? Also wenn wir im Glauben um etwas bitten, dann wissen wir, wir werden es zu seiner Zeit haben, wenn Jehovas Vorsatz es gebietet. Ganz logisch, sagt Paulus, ganz logisch, ganz klar. Wir können hundertprozentig auf die rettende Macht Jehovas vertrauen. Es ist logisch, es zu tun. Es ist ganz normal, es zu tun, wenn man Jehova kennt und seine Machttaten kennt und seine Liebe zu uns kennt. Dann ist das logisch, das ist normal. Dann würden wir nicht zweifeln. Das wäre ein sinnloser Zweifel. Sinnlos. Das ist völlig unangebracht. Ja? Und so könnten wir fortfahren. Also das, was Jehova ins Leben gerufen hat, das, was er schon gegeben hat, das, was er gemacht hat bislang, die Prophezeiungen erfüllen sich. Wir sehen alles vor uns. Jesus hat gepredigt, Jesus hat Wunder gewirkt. Er hat gezeigt, er hat die Macht dazu, er wird sie haben. So weiter. Wo liegt dann das Problem? Ja, das Problem ist klar. Wir werden trotzdem auf eine ganz dolle Art und Weise geprüft werden, weil es nicht einfach sein wird. Selbst Logik und Vernunft bleiben manchmal auf der Strecke, wenn es hart wird. Das ist einfach so. Das ist die Realität. Ne? Wir müssen jetzt nicht denken, ach, wir haben ja das Vertrauen. Also ich persönlich war nicht im Konzentrationslager. Ich kann große Sprüche machen. Ich bin noch nicht wirklich verfolgt worden. Ich kann große Sprüche machen. Aber diejenigen, die wirklich verfolgt wurden, die durch Feuer gegangen sind, die müsste man mal fragen. Die haben auch Glauben und Vertrauen gezeigt, hundertprozentig. Und es war sehr schwer. Und da müssen wir durch. Also die große Drangsal, Hamagedon, dann ist es ja fast vorbei, aber die große Drangsal wird nicht leicht sein. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Deswegen stärken wir uns einfach. Stärken wir uns, prüfen wir uns, sind wir nur vom Lippenbekenntnis her Christen oder sind wir wirklich in der Art und Weise, wie wir auch leben? Glaubensmenschen. Ne? Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns vielleicht stellen könnten. Wir wollen noch mal kurz zurückgehen auf Matthäus 6, 33. Seid ihr so lieb und schlagt das bitte noch mal mit auf. Einfach für den Alltag jetzt, das wollen wir so mitklingen lassen. Für diejenigen, die vielleicht so Sorgen haben im Moment, wo es nicht leicht sein mag, einfach noch mal den Gedanken aufarbeiten von den Versen, vom Kontext, von den vorherigen Versen, bevor der Vers 33 kommt. Matthäus 6, 33 und ab der Vers 31. Nee, wo bin ich jetzt? Matthäus, Entschuldigung, ich habe 5 aufgeschlagen, da fehlt irgendwas. Ja. So, Vers 31. Darum macht euch nie Sorgen und sprecht, das können wir jetzt laut sagen oder im Herzen, jetzt müssen wir aufpassen, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Jetzt kommt der Vers 32. Das machen übrigens ganz bestimmte Leute. Denn all diesen Dingen streben die Nationen begierig nach. Aber was ist die Tatsache? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all diese Dinge doch benötigt. Das weiß er doch. Der Unterschied ist nur, die Leute müssen es sich ohne Gott beschaffen. Und deswegen streben sie ihnen begierig nach, den Dingen. Das müssen sie. Bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Wenn wir uns allerdings auf Jehova konzentrieren, auf die Anbetung, auf das Königreich, dann hat Gott zugesagt, dann gebe ich euch das, was ihr braucht, hinzu. Das ist der Unterschied. Wenn wir diese Schiene vielleicht in unserem Herzen verankern, so, uns nicht zu viel Sorgen machen. Ne? Oder wie es jemand mal nett sagte, das ist jetzt nur ein Spruch, aber vielleicht ist er nett, vielleicht hilft er ein bisschen. Halte dir am Tag eine halbe Stunde für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mach ein Nickerchen. Also hast du keine Sorgen mehr, ne? Also könnte man so machen, das ist eine Technik. Also, nee, ich mache mir jetzt keine Sorgen, die halbe Stunde ist erst so. Und in dieser Zeit, wo ich jetzt müsste ich eigentlich die Sorgen so ein bisschen aufarbeiten, so jetzt mache ich ein Nickerchen. Also man kann auch so ein bisschen emotional, kann man das auch wegdrücken. Man muss nicht grübeln über Sorgen und so weiter. Wenn man sich auf Jehovas Seite schlägt, dann muss man sich nicht übermäßig Sorgen machen. Wird hier empfohlen, sollte man so sehen. Vers 34 haben wir gerade gelesen, lesen wir nochmal zur Bestätigung. Das sagt Jesus uns selber, sagt er uns. Macht euch also niemals Sorgen um den nächsten Tag, denn der nächste Tag wird seine eigenen Sorgen haben. Jeder Tag hat in seinem eigenen Übel genug. Aber wir sehen ja das Positive, was wir bekommen. Das ist ja auch das ewige Leben, das steht ja noch aus. Wir wissen, es wird eine harte Zeit, haben wir schon mal wiederholt, aber danach steht ja auch, dass wir keine Schmerzen mehr haben werden. Ne? Dann ist das alles vorbei. Endlich alles vorbei. Und darauf warten wir natürlich. Wollen wir also auf die rettende Macht Jehovas vertrauen und ihn dafür, was er uns schon gegeben hat, ihn lieben und aus Liebe vertrauen und glauben, denke mal, dann haben wir eine ganz tolle Motivation.